Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Im Herbst 1945 wurde in Nürnberg ein Gerichtsprozess eröffnet, der vermutlich in seiner Art und Weise einmalig in der Geschichte ist. Zumindest nach der Beendigung eines Krieges hat es so etwas noch nicht gegeben. Besser bekannt als der sogenannte Nürnberger Prozess oder die Nürnberger Prozesse. Zum ersten Mal bemühte man sich darum, nicht einfach nur zu verurteilen und entsprechende Forderungen gegenüber dem unterliegenden Kriegsvolk aufzustellen, sondern die Angeklagten vor Gericht zu stellen, um dort ihre Schuld auch wirklich beweisen zu können. Hauptankläger Jackson bestand darauf, die gefangengenommenen Angeklagten zu verhören und aufgrund zusammengetragener Beweismittel zu überführen. Dieses gestaltete sich anfangs in der Vorbereitung des Prozesses recht schwierig. Nachdem man beispielsweise eine Begegnung mit Rudolf Hess und Hermann Göring herbeigeführt hatte, betonte Rudolf Hess, dass er Göring gar nicht kennen würde. Er habe offenbar sein Gedächtnis verloren. Doch nach und nach konnten dann doch immer mehr Unterlagen zusammengetragen werden. Dabei kam den Alliierten, die den Deutschen eigene Verhaltensweise zugute, alles genau penibel zu registrieren, selbst die Vernichtung von über 50.000 Juden in einem polnischen Städtchen. Der Prozess konnte eröffnet werden. Nach über 200 Verhandlungstagen endete er damit, dass gegen 12 Angeklagte die Todesstrafe verhängt wurde. Einige weitere kamen mit langen Haftstrafen davon. Hier war ein Richter bemüht, trotz der widrigen Umstände ein möglichst gerechtes Urteil zu sprechen. Dies ist den Christen im Laufe der Geschichte oft nicht so ergangen. Ich möchte jetzt gemeinsam mit uns den Predigttext lesen, der auch auf dem Gottesdienstblatt abgedruckt ist. Apostelgeschichte 5, die Verse 17 bis 42. Es erhoben sich aber der hohe Priester und alle, die mit ihm waren, nämlich die Partei der Sadduzäer, von Eifersucht erfüllt und legten Hand an die Apostel und warfen sie in das öffentliche Gefängnis. Aber der Engel des Herrn tat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte sie heraus und sprach: Geht hin und tretet im Tempel auf und redet zum Volk alle Worte des Lebens. Als sie das gehört hatten, gingen sie früh morgens in den Tempel und lehrten. Der Hohepriester aber und die mit ihm waren, kamen und riefen den Hohen Rat und alle Ältesten in Israel zusammen und sandten zum Gefängnis, sie zu holen. Die Knechte gingen hin und fanden sie nicht im Gefängnis, kamen zurück und berichteten: Das Gefängnis fanden wir fest verschlossen und die Wächter vor den Türen stehen. Aber als wir öffneten, fanden wir niemanden darin. Als der Hauptmann des Tempels und die hohen Priester diese Worte hörten, wurden sie betreten und wussten nicht, was daraus werden sollte. Da kam jemand und berichtete ihnen: Sieh es, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Knechten hin und holte sie, doch nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten sich vor dem Volk, dass sie gesteinigt würden. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester fragte sie und sprach: Haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten. Da stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer auf mit Namen Gamaliel, ein Schriftgelehrter, von ganzem Volk in Ehren gehalten, und ließ die Männer für kurze Zeit hinausführen. Und er sprach zu ihnen: Ihr Männer von Israel, seht genau zu, was ihr mit diesen Menschen tun wollt. Denn vor einiger Zeit stand Teulas auf und gab vor, er wäre etwas, und ihm hing eine Anzahl Männer an, etwa 400. Der wurde erschlagen, und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut und vernichtet. Danach stand Judas der Galiläer auf in den Tagen der Volkszählung und brachte eine Menge Volk hinter sich zum Aufruhr, und der ist auch umgekommen, und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut. Und nun sage ich euch: Lasst ab von diesen Menschen und lasst sie gehen. Ist dies Vorhaben oder dies Werk von Menschen, so wird es untergehen. Ist es aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten, damit ihr nicht dasteht als solche, die gegen Gott streiten wollen. Da stimmten sie ihm zu und riefen die Apostel herein, ließen sie geißeln und geboten ihnen, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden und ließen sie gehen. Sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. Als Überschrift für die Predigt habe ich gewählt, die Gemeinde Jesu in Bedrängnis. Christen sind immer wieder angeklagt und vor Gericht gestellt worden und sehr oft folgte auch eine hohe Verurteilung. Es ist noch gar nicht so lange her, da haben Christen in der DDR sehr viel Widerstand erfahren. Bei den ersten Christen in Jerusalem hatte es, wie wir ja bereits wissen, nicht lange gedauert, bis sie in Konflikt mit der obersten Religionsbehörde kamen. Dadurch gerieten sie zunehmend in Bedrängnis. Ich möchte versuchen, bei meiner Predigt auch Parallelen zu einer Gerichtsverhandlung mit einfließen zu lassen. Der erste Punkt, die Anklage. Bevor es in Deutschland zu einer Anklage kommt, findet in der Regel vorher eine Anzeige statt oder es wird Klage eingereicht. Dies wird in den allermeisten Fällen von einem Anwalt unterstützt. Es ist sehr hilfreich, wenn man im Vorfeld einer Gerichtsverhandlung Beweismittel zusammentrifft. Zur Zeit Jesu und auch der ersten Gemeinde hatte sich dies alles etwas vermischt. Die Ankläger waren auch die Richter und man hatte keinen Rechtsbeistand. In Vers 17 wird deutlich, dass der Hohepriester selbst sich gegen die Gemeinde Jesu erhob, gemeinsam mit den Sadduzäern, um die Apostel gefangen zu nehmen. Und sie warfen sie tatsächlich in das öffentliche Gefängnis. Der Hohe Rat war die oberste Behörde des Judentums unter dem Vorsitz des Hohepriesters. Die vornehmsten Priester, führende Schriftgelehrte und angesehene Älteste, insgesamt 71 Männer bildeten diesen Hohen Rat. Die Römer hatten zwar in weltlichen Angelegenheiten das Sagen, hatten ihnen aber allerdings im Hohen Rat eine Autorität in religiösen Entscheidungen zuerkannt. In Deutschland gibt es zwar auch noch Kirchengerichte, die einen Bediensteten zum Beispiel beurlauben oder entlassen können, doch darüber hinaus haben sie keine weitere Befugnis. In Deutschland gilt das Recht des Staates, welches in unterschiedlichen Gerichten zur Geltung kommt, zum Beispiel Land- oder Amtsgericht, Arbeits- oder Familiengericht. Das Fatale zur Zeit Jesu war, dass die Angehörigen des Hohen Rates sich selbst auch als Betroffene sahen. Dies machte das Streben nach Objektivität nicht unbedingt einfacher. Hinzu kam jetzt noch die Partei der Sadduzäer, die wahrlich keine Freunde Jesu waren. Die Sadduzäer waren eine Religionspartei, der die vornehmen Priestergeschlechter und Vertreter der weltlichen Aristokratie angehörten. Sie waren sowas wie der konservative Gegenspieler der Pharisäer, lehnten den Versuch ab, das ganze Leben dem Gesetz zu unterwerfen und erkannten daher auch die Satzungen der Ältesten nicht an. Sie glaubten nicht an die Auferstehung der Toten und das Wirken von Engeln. Von daher gesehen doch recht gegensätzliche Auffassungen im Vergleich zu vielen Mitgliedern des Hohen Rates. Doch dies war dem Hohen Priester egal. Etwas vereinte sie, die Ablehnung Jesu und seiner Jünger. Da kamen ihm die Sadduzäer gerade recht. Und in Vers 17 wird auch der eigentliche Grund für ihr Vorgehen genannt, von Eifersucht erfüllt. Das war also ihre wahre Motivation. Ungünstige Voraussetzungen für einen fairen Prozess. Unzählige Christen werden im Laufe der Kirchengeschichte aus solcher oder ähnlicher Motivation heraus vor den Richter gezerrt und dort auch zu schrecklichen Strafen verurteilt worden sein. Im Vorfeld des Nürnberger Prozesses war es vor allen Dingen erstmal erforderlich, die Angeklagten zu fangen und bis zur Verhandlung in ein Gefängnis zu werfen. Dies war bei den ersten Christen recht einfach. Sie befanden sich ja täglich nebenan im Tempel. Und so legten sie Hand an die Apostel und warfen sie in das Gefängnis, in der Hoffnung, sie recht bald vor den Hohen Rat stellen zu können. Doch hier kam es bereits zu den ersten Schwierigkeiten. Ich möchte noch kurz einfügen, dass sich das Gemeindeleben in Jerusalem zu diesem Zeitpunkt in einer Berg- und Talfahrt befand. Die Gemeinde war zahlenmäßig sehr stark. Doch die Apostel standen bereits auch schon vor dem Hohen Rat. Das war also nicht das erste Mal, dass sie jetzt angeklagt wurden. Dort hatte man ihnen gedroht, nicht mehr von Jesus zu lehren. Allerdings hatten die Apostel ihnen auch zu verstehen gegeben, dass sie sich nicht daran halten würden. Also muss die Anklage wohl lauten: Widerstand gegen den Hohen Rat. Was dann auch bald zum Ausdruck kam. Vers 27 und 28. Und der hohe Priester fragte sie und sprach: Haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Ein schwerwiegender Vorwurf. Die ersten Christen hatten sehr schnell die Juden und somit auch den Hohen Rat gegen sich. Auf der anderen Seite waren sie täglich einmütig beieinander. Doch dann der Vorfall mit Hananias und Sapphira, ihr plötzlicher Tod. Danach wieder Zeichen und Wunder, Gemeindewachstum, Heilungen im Volk. Dies alles wird den Hohen Priester und die Sadduzäer neidisch und eifersüchtig gemacht haben. Und so kommt nun auf die Gemeinde die nächste Herausforderung zu. Jedoch entstehen für den Hohen Rat zunächst einmal nicht zu erwartende Schwierigkeiten. Denn kaum verhaftet und eingesperrt sind sie auch schon wieder draußen. Ohne es zu wissen, werden vor allem die Sadduzäer von Gott eines Besseren belehrt. Die Sadduzäer, welche nicht an Engel glaubten, müssen miterleben, dass die Gefangenen nicht mehr im Gefängnis waren. Denn ein Engel des Herrn öffnete in der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie heraus, ohne dass die Wächter davon etwas mitbekamen. Und nicht zu dem Zweck, dass sie jetzt wieder frei sind und fliehen können. Nein, mit dem Auftrag, zurück in den Tempel zu gehen und dort das Volk zu lehren, ihnen das Evangelium zu bringen. Dies war ganz im Sinne der Apostel. Verkündigung war ihre Lieblingsbeschäftigung. Währenddessen traf sich früh morgens der hohe Priester mit seinem Anhang, den Sadduzäern, und rief den Hohen Rat sowie alle Ältesten in Israel, also den Senat, zusammen. Wohl auch, um zu beratschlagen, wie die Anklage lauten könnte, wie ihr weiteres Vorgehen jetzt sei. Dann sandten sie ihre Knechte zum Gefängnis, um die vermeintlichen Übeltäter zu holen. Nun kann der Prozess in Kürze beginnen. Es müssen nur noch die Angeklagten hereingebracht werden. Nur, die Angeklagten sind gar nicht mehr im Gefängnis, sie sind weg. Die Knechte wollten sie holen, fanden sie dort jedoch nicht. Wieder zurück beim Hohen Rat berichteten sie, dass das Gefängnis fest verschlossen war und auch die Wächter standen vor der Tür. Doch als die Türen geöffnet wurden, fand sich niemand mehr in der Zelle. Was nun? Ratlosigkeit machte sich breit. Lukas berichtet in Vers 24, als der Hauptmann des Tempels und die hohen Priester diese Worte hörten, wurden sie betreten und wussten nicht, was daraus werden sollte. Heutzutage könnte sich das in den Nachrichten vermutlich so anhören. In der letzten Nacht sind aus einem Gefängnis in Jerusalem 12 Männer geflüchtet. Die näheren Umstände sind noch ungeklärt. Vorsicht, die Männer tragen eine Waffe bei sich. Das Evangelium von Jesus Christus. Auch sie könnten getroffen werden. Aber Spaß beiseite. Wie können sie jetzt an die Gefangenen herankommen? Da berichtete ihnen jemand, dass die Männer aus dem Gefängnis nun wieder im Tempel stehen und das Volk lehren. Die Apostel machten das weiter und da weiter, wo sie vorher aufgehört hatten. Sie predigten von Jesus gegen den ausdrücklichen Willen des Hohen Rates. Der Hohe Rat musste gar nicht erst mühsam einige Beweise gegen sie sammeln. Die Apostel zeigten durch ihr Verhalten eindrücklich, dass sie den Anweisungen des Hohen Rates nicht Folge leisten wollten. Zeugen waren hier überflüssig. Im Neuen Testament wird mehrmals berichtet, dass Gott eine Tür auftut oder öffnen möge zum Wirken im Namen Jesu. So zum Beispiel in der Offenbarung. Dem Engel der Gemeinde in Philadelphia sollte Johannes schreiben, Offenbarung 3, Vers 8: Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Wenn Gott aufschließt, kann niemand zuschließen. Das ist in Erweckungszeiten sehr eindrücklich sichtbar. Die Gemeinde selbst braucht dazu keine große Kraft. Der eigentlich Handelnde ist der allmächtige Gott selbst. In Kolosser 4, Vers 3 bittet Paulus die Gläubigen in Kolossee: Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Mögen auch wir gemeinsam darum beten, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue, besonders für unseren Pastor, und wir das Geheimnis Christi sagen können. Der zweite Punkt lautet: Christen dürfen ein reines Gewissen haben. Nachdem nun klar wurde, wo die Apostel sich aufhielten, bemühte man sich darum, sie nun tatsächlich vor den Hohen Rat zu stellen. So ging der Hauptmann des Tempels gemeinsam mit den Knechten hin und holte sie, allerdings ohne Gewalt anzuwenden. Denn die Gemeinde in Jerusalem hatte beim Volk bereits ein so hohes Ansehen, dass der Hauptmann und die Knechte sich fürchten mussten, dass sie gesteinigt würden, falls sie die Apostel mit Gewalt aus dem Tempel holten. Die damalige Generation der dort lebenden Menschen scheint mir doch etwas heißblütiger gewesen zu sein im Vergleich zu den Deutschen. Doch den Aposteln ging es nicht darum, einen Tumult zu inszenieren. Ihnen war von Jesus vorausgesagt worden, dass sie sich vor Gerichten und Königen verantworten müssten. Matthäus 10, 17 und 18: Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten überantworten und werden euch geißeln in ihren Synagogen, und man wird euch vor Statthalter und Könige führen, um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Diese Vorhersage Jesu ist erstaunlich schnell in Erfüllung gegangen. Wer weiß, was uns in der nächsten Zeit noch alles begegnen wird im gottlosen Europa. So gingen die Apostel also bereitwillig mit, und mit etwas Verzögerung kam der Prozess vor dem Hohen Rat in Gang und konnte beginnen. Zumindest Petrus und Johannes kannten den Ablauf ja bereits. Sie standen schon einmal vor dem Hohen Rat. Die Apostel wurden vor den Hohen Rat gestellt. Der hohe Priester öffnete die Verhandlung und fragte sie: Haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Der Grund ihrer Anklage war für die Apostel keine Überraschung. Es musste so kommen. Der hohe Priester wollte wohl sinngemäß sagen: Wir haben euch doch verboten, im Namen Jesu die Leute zu lehren. Wieso habt ihr euch nicht daran gehalten? Was fällt euch eigentlich ein? Es ist euch hoffentlich klar, dass wir sowas nicht dulden können. Die Antwort von Petrus, dem Wortführer, und den anderen Aposteln hierauf lautet folgendermaßen, Verse 29 bis 32. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr in das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Eine harte, in den Ohren des Hohen Rates vermutlich unverschämte Antwort: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sie wollten sich in dieser Frage ein reines Gewissen bewahren. Besonders die hohen Priester und die Pharisäer glaubten ja: Wenn einer etwas von Gott und Religion versteht, dann sind wir es. Und jetzt müssen sie sich von den schlichten Jüngern Jesu solches sagen lassen. Das ist doch wohl eine Frechheit, oder etwa nicht? Und nicht nur das, sie selbst werden zu Angeklagten. Gott hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Sollten sie sich nicht etwas im Ton mäßigen? Wird hier die Überheblichkeit der Christen wieder sichtbar? Nein, sie sagen frei heraus, was der Wahrheit entspricht. Und sie können jetzt auch nicht so tun, als ob sie Jesus gar nicht gekannt hätten. Und zuletzt hatten sie von Jesus selbst den Auftrag bekommen, allen Völkern das Evangelium zu bringen und seine Zeugen zu sein. In der Tat mussten sie Gott mehr gehorchen als den Menschen, zumindest an diesem ganz konkreten Punkt. Bei ihrem sonstigen Verhalten standen sie ohnehin in hohem Ansehen beim Volk, sodass sie den Mitgliedern des Hohen Rates den Rang abliefen. Die Apostel sagten den Mitgliedern des Hohen Rates, dass der Gott ihrer Väter, den sie ans Holz gehängt und getötet hatten, auferweckt hat. Jesus ist von den Toten auferstanden, das konnten die Apostel bezeugen, auch wenn die Sadduzäer dies nicht glauben konnten. Jesus Christus wurde durch Gottes rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, auch um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Was also sollten sie dem Hohen Rat anders antworten? Paulus schreibt in Römern in Kapitel 13 die Verse 1 und 2. Jedermann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes, die ihr aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Eine Anordnung Gottes, die auch für uns heute gilt. Aber die Apostel hatten gar nicht die Absicht, diese Anordnung außer Kraft zu setzen. Doch in diesem speziellen Punkt, Verkündigung des Evangeliums, war der Auftrag Jesu höher zu gewichten als die Anordnung einer menschlichen Behörde. Ich habe lange nachgedacht, ob es in Deutschland wohl Gesetze gibt, die ebenfalls ein solches Verhalten rechtfertigen würden. Doch mir ist nichts eingefallen. Wir dürfen nach wie vor die Botschaft Jesu verkündigen, ohne gesetzliche Einschränkungen. Niemand wird gezwungen, einen Politiker zu huldigen. Die Teilnahme an interreligiösen Zusammenkünften oder Schwulenparaden ist freiwillig. Auch Abtreibung ist keine Pflicht in Deutschland. Ja, wir dürfen es verkündigen, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, außer durch ihn. Wir müssen keine Sorge haben, deswegen vor Gericht zu landen. Und doch gibt es in Deutschland eine Menge Leute, die sich für ihre Belange einen fairen Gerichtsprozess wünschen. Man liest immer wieder Berichte, wo Menschen sich bitter beklagen, dass sie durch Ärztefusch einen geliebten Menschen verloren haben. Dass sie durch Geldanleger pleite gegangen sind. Mütter, die sich beschweren, dass ihnen das Kind weggenommen wurde. Eltern, deren Sohn so verprügelt wurde, dass er nun im Rollstuhl sitzt. Ihnen allen gemein ist, dass sie glauben, die vom Gericht verhängte Strafe gegen die Angeklagten sei viel zu milde ausgefallen und somit ungerecht. Wir als Gemeinde hatten letztens einen Straßeneinsatz mit Büchertisch auf der Johannesstraße. Da hat mich ein Mann angesprochen und sagte in gebrochenem Deutsch: Gott, wo ist Gott bei den Flüchtlingen, wenn sie im Meer ertrinken? Für mich die Schlussfolgerung daraus, also entweder es gibt gar keinen Gott, oder wenn es ihn gibt, dann ist er ungerecht. Doch ich kann all die Menschen beruhigen, die sich wünschen, einmal einen Gerichtsprozess zu bekommen, in dem wirklich Recht gesprochen wird. Dafür brauchen sie sich auch nicht freinehmen, sondern Gott wird dafür sorgen, dass an diesem Termin jeder Zeit hat. Paulus schreibt an die Korinther im zweiten Brief, Kapitel 5, Vers 10, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Jeder Mensch wird einmal vor dem Richterstuhl Christi erscheinen müssen, dort werden alle Fragen geklärt werden. Die Frage ist dann allerdings, wie jeder einzelne Mensch in den Augen Gottes bewertet wird, wenn dort das gerechte Gericht Gottes ergeht und sein Urteil verkündet wird. Im Vorfeld von spektakulären Gerichtsverhandlungen werden immer wieder Prognosen erstellt, wie das Urteil wohl am Ende aussehen mag. Bezüglich des jüngsten Gerichts wollen wir uns auch eine Expertenmeinung einholen von jemandem, der sich mit dem Recht Gottes sehr gut auskannte. Vom Völkerapostel Paulus. Wie gut stehen die Chancen für einen jeden Menschen, wenn er sich vor dem Gericht Gottes verantworten muss? Ich lese diesbezüglich einmal etwas aus dem Römerbrief, Kapitel 3, die Verse 9 bis 20. Was sagen wir denn nun? Haben wir Juden einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle Juden wie Griechen unter der Sünde sind, wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit. Ihre Füße eilen Blut zu vergießen, auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Wir wissen aber, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Wahrlich keine rosigen Aussichten. Da ist keiner, der Gutes tut. Sie sind allesamt verdorben. Ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit. Alle Welt ist vor Gott schuldig. Da geht es nicht mehr um den anderen. Hier geht es um mich. Was kann ich da jetzt noch tun? Welche Hoffnung gibt es für mich? Selbst der beste Rechtsanwalt wird mir nichts nützen. Er ist ja selbst vor Gott schuldig. Paulus zeigt uns den Ausweg aus dieser misslichen Lage. Er öffnet uns die Tür zum Leben. Paulus teilt uns mit, wie wir vor Gott ein reines Gewissen haben können, und zwar in den darauffolgenden Versen, die Verse 21 bis 24. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Allesamt Sünder und doch gerecht vor Gott durch den Glauben an seinen Sohn Jesus Christus. Indem Jesus Christus sein Blut vergossen hat zur Sühnung unserer Schuld, wird es uns, den Gläubigen, als Gerechtigkeit gutgeschrieben. Wir sind dem Gericht Gottes entronnen und frei. Wir werden nur noch entlohnt dafür, was wir in unserem Leben Gutes oder Böses getan haben. Der allmächtige Gott, der Schöpfer der ganzen Welt, hat bereits ein gerechtes Urteil über die Menschen gesprochen. Dieses Urteil wurde von seinem Sohn Jesus Christus getragen und ist für alle Zeiten gültig. Ein Mann, der immer wieder im Zusammenhang mit dem Vers »Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen« genannt wird, ist Paul Schneider, auch bekannt unter dem Namen »Der Prediger vom Buchenwald«. Nach mehreren Verhaftungen erhielt er ein Aufenthaltsverbot für die Rheinprovinz. So konnte er nicht in die Kirchengemeinden zurück, für welche er als Pfarrer verantwortlich war. Als er jedoch von seinen Presbyterien gebeten wurde, zurückzukehren, machte er sich auf den Weg nach Dickenschied. Schneider begründete seine Entscheidung damit, dass er anzweifelte, ob der Staat das Recht habe, in die Kirche hineinzuregieren. Somit widersetzte er sich dem Aufenthaltsverbot. Schneider hielt am 3. Oktober 1937 den Gottesdienst zum Erntedankfest in Dickenschied. Am Nachmittag wurde er dann verhaftet und in das Gefängnis der Geheimen Staatspolizei nach Koblenz gebracht. Am 27. November 1937 verlegte man Paul Schneider nach Weimar in das KZ Buchenwald. Er hätte das KZ auf der Stelle verlassen können, wenn er sich dem Ausweisungsbefehl aus der Rheinprovinz gebeugt hätte. Dies tat er jedoch nicht, da er sich unter Berufung auf Apostelgeschichte 5,29, jener besagte Vers, seinen Gemeinden in Dickenschied und Womrath verpflichtet fühlte. Am 18. Juli 1939 verstarb Paul Schneider im KZ Buchenwald, ermordet durch den Lagerarzt Erwin Ding-Schuler durch eine starke Überdosis des Herzmedikaments Strophantin. Paul Schneider wird als leuchtendes Beispiel in Erinnerung bleiben. Er starb für seine christliche Überzeugung und war doch frei in seinem Gewissen. Der Auftrag an uns bleibt, dass wir Zeugnis von Jesus ablegen sollen. Dies kann uns niemand verbieten. Jetzt noch der dritte Punkt, ein weiser Ratschlag. Durch die direkte, offensive Antwort der Apostel fühlten sich der Hohe Rat so getroffen, dass sie am liebsten die Apostel auf der Stelle getötet hätten. Die spricht nicht unbedingt für die Objektivität der Ankläger und Richter. Und doch war klar, dass sich die Apostel bis jetzt in keinerlei Weise von ihren Drohungen beeindrucken ließen. Etwas musste jetzt passieren. Da stand im Rat ein sehr angesehener Mann auf, ein Pharisäer mit Namen Gamaliel. Jener Gamaliel, der auch ein Lehrer des späteren Völkerapostels Paulus war. Er gab den Rat, die Apostel für kurze Zeit aus dem Saal bringen zu lassen. Dadurch kehrte nun auch erstmal wieder etwas Ruhe ein. Dann riet er den anderen Mitgliedern des Hohen Rates zur Besonnenheit. Sie sollten genau überlegen, was sie mit den Aposteln tun wollten. Er nannte zwei Beispiele, wo Menschen kurz vorher auf eigene Faust versucht hatten, etwas zu bewegen und dann umgekommen sind. Einmal Teudas und sein Anhang, etwa 400 Mann, und Judas, der Galiläer. Ihr Anhang wurde jeweils zerstreut und vernichtet. Und wer weiß, vielleicht wird es diesen Christen ja bald auch so ergehen. Gamaliel sprach weiter: Ist dies Vorhaben oder dies Werk von Menschen, so wird es untergehen. Ist es aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten, damit ihr nicht dasteht als solche, die gegen Gott streiten wollen. Ich würde diesen Satz für mich nicht als grundsätzlich allgemeingültig stehen lassen. Der Islam zum Beispiel scheint mir doch eher das Werk von Menschen zu sein, besteht jetzt aber schon 1400 Jahre. Gamaliels Ratschlag bzw. Überlegung war auf jeden Fall für die damalige Situation passend. Klar ist jedoch, dass ein Volk oder ein Werk, welches von Gott begonnen wird, nicht vernichtet werden kann. Das sieht man am Christentum. Es hat unzählige Versuche gegeben, den christlichen Glauben auszurotten, ob mit Gewalt oder aus Vernunftgründen heraus. Das Christentum besteht heute noch. Gott ist treu. Und klar ist auch, das Vorhaben oder ein Werk des Menschen wird früher oder später untergehen, kann aber oftmals sehr viel Schaden anrichten. Und gerade im Alten Testament wird deutlich, dass der lebendige Gott dem Volk Israel immer wieder auch Feinde erweckt hat, aus unterschiedlichen Gründen, so zum Beispiel den Herrscher Nebukadnezar. Manches, was nach Menschenwerk aussieht, kann bewusst nach der Absicht Gottes geschehen. Gott steuert auch das Böse in der Welt für seine Ziele. Gamaliel schien sich jedenfalls in der Beurteilung dieser neuen Lehre noch nicht sicher zu sein, und mahnt deswegen zur Vorsicht. Von daher ein weiser Rat. Auch Christen fehlt es oft an Weisheit. In einer schnelllebigen Zeit wird es zunehmend schwieriger, Angelegenheiten geistlich zu beurteilen. Manchmal geschieht das dann rein aus Vernunftgründen heraus. Jakobus schreibt in seinem Brief Kapitel 1, 5 und 6: Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt. So wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Wir dürfen Gott um Weisheit bitten. Besonders geeignet als Weisheitslektüre ist das Buch der Sprüche von Salomo. Es beschreibt die Weisheit als Gottes Liebling. Die Weisheit wird im Gegensatz zur Torheit, heute würden wir sagen Dummheit, dargestellt. Die Sprüche enthalten etliche Richtlinien bezüglich des Alltagslebens. Warnung vor Ehebruch und Habgier, zur Arbeit, Abkehr von bösen Wegen und vor allem auch zum Gebrauch der Zunge. So heißt es zum Beispiel in Sprüche 16, Vers 9: Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Wo viel Worte sind, da geht's ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, ist klug. Sprüche 10, Vers 19. Sprüche 18, Vers 19. Ein gekränkter Bruder ist abweisender als eine feste Stadt und Streitigkeiten sind hart wie der Riegel einer Burg. Sprüche 20, Vers 18. Pläne kommen zum Ziel, wenn man sich recht berät, und Krieg soll man mit Vernunft führen. Und Sprüche 20, Vers 24. Jedermanns Schritte bestimmt der Herr. Welcher Mensch versteht seinen Weg? Gamaliel riet den übrigen Ratsmitgliedern dazu, von den Aposteln abzulassen und sie gehen zu lassen. Und sie stimmten ihm zu. Freies Geleit für die Apostel. Nicht ganz. Vorher wurden sie noch ausgepeitscht und ihnen nochmals mitgeteilt, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden. Die Reaktion der Apostel hierauf ist mehr als erstaunlich. Sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort. Wieso das? Nun, sie freuten sich einfach, dass sie von Gott für würdig gehalten wurden, um des Namens Jesu willen dieses zu erleiden. Sie waren in keinster Weise in ihrem missionarischen Eifer gelähmt. Ganz im Gegenteil. Auch nach dieser schmerzlichen Erfahrung lernten sie weiter jeden Tag im Tempel und in manchen Häusern und predigten das Evangelium von Jesus Christus, des Sohnes Gottes, der für uns Sünder gekommen ist. Christen müssen zu allen Zeiten mit Anfeindungen und auch Anklagen rechnen. Sie dürfen vor allem bei der Verkündigung von Gottes Wort ein reines Gewissen haben. Wem es an Weisheit mangelt, der darf Gott um Rat bitten und kann auch in der Bibel fündig werden. Hierfür besonders geeignet sind die Sprüche von Salomo. Ich möchte schließen mit einem Abschnitt aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse 17 und 18. Paulus schreibt: Und wenn ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Darüber sollt ihr euch auch freuen und sollt euch mit mir freuen. Amen. Wir singen jetzt das nächste Lied von Gottesdienst.